Corona-Special mit Dr. Dirk Herting und Professor Dr. Harald Karls.
Die vierte Auflage von Corona-Special mit Dr. Dirk Herting und Professor Harald Karutz. Und wir fangen an mit unserem Gesundheitsexperten Dr. Dirk Herting. Hallo, Herr Dr. Herting, wie geht's Ihnen?
Guten Abend, Herr Bienko. Danke, mir geht's gut. Ich habe heute zwei Begriffe im Kopf bezüglich Corona. Ein Patient sagte heute, das ist ja wie Rock'n'Roll. Also bis ich dann verstanden habe, was er damit meinte. Also es ist ein bisschen wie Rock'n'Roll, wie auf der Tanzfläche, wie beim Rock'n'Roll, dass praktisch alles so unruhig ist. Es ist alles so konfus und durcheinander, manchmal wie auf der Tanzfläche. Und Achterbahnfahrt passt auch ein bisschen, ne? Achterbahnfahrt, was die Meldungen angeht. Am nächsten Tag ist alles anders. Also mein Interview die Fragen, die mir im Fernsehen gestellt wurden am letzten Mittwochabend, am nächsten Morgen war im Prinzip schon alles wieder anders als an dem Mittwoch. Also eine sehr spannende Zeit, nennen wir es mal Achterbahnfahrt.
Wie sieht aktuell die Situation in der Praxis aus, insbesondere in Bezug auf die britische und brasilianische Corona-Variante?
Also ich hatte zweimal die britische Variante und 11-mal die südafrikanische Mutation. Das ist in einer Firma passiert, dass einer sich irgendwo angesteckt hat und dann tatsächlich sich mehrere an dieser Mutation infiziert haben. Positiv ist aber der Krankheitsverlauf ist nicht anders. Also meine Erfahrung, dass die Mutationen zumindest bei meinen erkrankten Patienten kein schwereres Krankheitsbild ausgelöst haben.
Also keiner musste auf die Intensivstation?
Nein, und auch keiner ins Krankenhaus von denen.
Wie ist denn aktuell die Meinung unter den Patienten zum Impfchaos?
Also sehr aufgewühlt alle. Aus meiner Sicht, ich bin natürlich bei voller Sprechstunde einerseits gut ausgelastet, wüsste jetzt so gar nicht, wo ich die Kapazitäten schöpfen sollte, zu impfen. Gleichzeitig habe ich aber auch gerade der letzten Patientin heute Abend gesagt, ich würde es mir zutrauen, in einem Raum parallel zu impfen. Also ich glaube schon, dass man es organisieren könnte, wenn wir loslegen dürften, dass einer der Ärzte plus eine Helferin in einem Raum durchimpft. Also auch da würde ich sagen, das kriegt man organisiert. Entweder man macht zwei Nachmittage nur Impfen und lässt da die normale Sprechstunde weg. Oder was mir lieber wäre, was ich gerade gesagt habe, in einem Raum stellt man zwei Personen vom Team ab und impft und die anderen machen die normale Sprechstunde weiter.
Jetzt kommen wir zum Thema der Woche AstraZeneca. Wie ich vorhin gehört habe, hat die EMA mit Einschränkungen den Impfstoff wieder freigegeben. Wie ist Ihre persönliche Meinung zum Impfstoff von AstraZeneca?
Ich bin positiv. Mir ist aufgefallen, Herr Lauterbach, vorgestern Abend in den Nachrichten, der sonst eigentlich immer eher sehr, sehr vorsichtig ist, hat eigentlich auch gesagt, weiterimpfen. Ja, er hat vorgestern Abend gesagt, dass man weiterimpfen sollte, sollte natürlich parallel auf diese Fälle extrem achten. Sind es vielleicht doch vorerkrankte Personen oder kann man vielleicht doch ein bisschen besser aufpassen? Heißt also, wenn man jetzt den Impfstoff wieder freigibt und es stellt sich beim Hausarzt eine Patientin vor mit seit 3 Tagen anhaltenden Kopfschmerzen. Man ist ja sensibler geworden als Hausarzt. Also hätte man vielleicht diese Todesfälle verhindern können oder hätte man vielleicht die anderen schweren Verläufe verhindern können? Ich könnte mir vorstellen, dass trotz aller Zurückhaltung jetzt gegenüber dem Impfstoff mancher Patienten man weiterimpfen kann und einfach die Geimpften bittet, sich bei Nebenwirkungen beim Hausarzt zu melden.
2 Fragen in einer. Und zwar zum einen, glauben Sie, dass die Diskussion um die Wertigkeit des Impfstoffes dem Impfstoff an sich geschadet hat? Und zum anderen, was für mich viel interessanter ist, ausgesetzt wurde der Impfstoff ja wegen Hirnvenenthrombosen. Kann man daraus schließen, dass möglicherweise Frauen im gebärfähigen Alter, die also die Antibabypille nehmen, dann vielleicht doch auf den Impfstoff verzichten sollten?
Tja, das meinte Herr Lauterbach wahrscheinlich mit genauer Recherche. Also ich habe jetzt gerade zum Ende meiner Sprechstunde nur kurz gehört, 13 Fälle, davon 12 Frauen, von diesen schweren Nebenwirkungen, dass man wirklich die Personengruppen vielleicht rausfischen kann und mit einem anderen Impfstoff impfen kann, die Sie jetzt gerade meinen, dass man wirklich sehr auf der Hut ist, wenn man den Impfstoff jetzt wieder freigeben sollte. Ja, das ist die eine Antwort. Und dann, Sie sagten 2 Fragen in einer. Ja, natürlich. Ich glaube schon, der Ruf dieses Impfpräparates, ja, es macht sich schon bemerkbar, was AstraZeneca und seinen Ruf betrifft. Aber Ich denke, man muss das wieder korrigieren. Man kann das korrigieren. Ne? Man kann sagen, 76% habe ich heute Morgen gelesen, am Tag 22 nach der ersten Impfung Wirksamkeit. Man kann sagen, 1000 Patienten, die ich kenne, entweder meine Patienten oder aus dem Freundeskreis oder aus den ganzen Praxisteams, mit denen ich kooperiere, also haben die Impfung gut überstanden und haben jetzt eben am Tag 22 diesen 76-prozentigen Schutz. Also man kann auch wieder positiv schreiben und auch positiv darüber in der Presse berichten. Und ja, man kann dann den Ruf des Impfstoffes auch wieder rasch verbessern.
Aber kommen verstärkt Anfragen an Sie heran, wenn Sie dann impfen, dann bitte schon mit einem Impfstoff wie jetzt Moderna oder BioNTech?
Sehr häufig, auch heute, mindestens 10 Anfragen, oft per SMS. Und da bleibt die Antwort von uns Hausärzten: Nein, im Moment nicht. Der letzte Stand war, wir werden mit AstraZeneca beliefert am 29. März in Mülheim und Essen. Das ist vielleicht im Moment natürlich nicht das Datum wegen der Meldung von vergangenem Montag. Aber AstraZeneca wird geliefert. Das heißt, ich weiß nichts von einer Lieferung von anderen Präparaten bis Mitte April. Insofern müssen wir im Moment mit Nein antworten, was ich auch heute getan habe auf diese SMS. Ob ich auch mit anderen Impfstoffen beliefert werde.
Zu Beginn unseres Gesprächs haben wir schon darüber gesprochen. Sind Sie auch in Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen, die bei Ihnen beschäftigt sind, startklar, wenn morgen der Hinweis kommt, jetzt kann die Praxis Herting zur Impfpraxis werden?
Ja, das war die Hauptfrage in den Nachrichten letzten Mittwochabend von Anna Fleischhauer, die mir gestellt wurde. Ich sage jetzt mal ja, das kriege ich organisiert. Natürlich hat man Hemmungen vor zwei Dingen. Erstens, schafft man das in die volle Sprechstunde zu integrieren? Und zweitens, hält man sich ja an die Priorisierungsgruppen? Dann, glaube ich, ist das zu schaffen. Wenn erstmal Priorisierungsgruppe 2 dran ist und ich eine bestimmte Gruppe nur impfen muss, lockert man das, was sich ja viele Menschen wünschen, wie bei der Grippeimpfung, dass man jeden impfen kann und die Priorisierungsgruppen plötzlich hinfällig sind, dann wird es schwer, weil dann kommen eben 2.000-3.000 auf einmal pro Hausarztpraxis, die schnell geimpft werden möchten. Dann muss man gucken, was dann logistisch möglich ist.
Wir haben ja jetzt in den letzten Tagen auch immer wieder verstärkt auch von jüngeren Patienten, die eben zu diesen Priorisierungsgruppen 1 und 2 nicht gehören, gehört, dass die gesagt haben, natürlich bin ich bereit, mich auch mit AstraZeneca impfen zu lassen. Ist es nicht mittlerweile so, in jeder Operation kommt der Anästhesist vor der Operation und macht einen kompletten Fragebogen, klärt auch darüber auf, welche Risiken mit einer Operation verbunden sind. Würde es nicht reichen, wenn jedem Impfwilligen einfach so eine Erklärung hingelegt wird, wo er dann erklärt, ich bin mir des Risikos bewusst, um sie dann auch irgendwie perspektivisch außer Haftung zu nehmen?
Also da sprechen Sie was ganz Tolles an. Ich berichte mal von meiner eigenen Impfung. Sonntags morgens im alten Pflegeheim, genauso ist es gelaufen. Guten Morgen, Herr Herting, bitte unterschreiben Sie uns diese beiden Bögen. Wenn Sie diese durchgeguckt haben, geben Sie uns die Bögen wieder. Nehmen Sie hier Platz, machen Sie einmal kurz Ihren linken Arm frei und vielen Dank. Und bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Wir möchten Sie noch eine Zeit lang im Auge behalten, ob es Ihnen gut geht. Also das war, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie ich geimpft wurde. Mhm. Und das ist völlig in Ordnung so. Ich fühlte mich da so gut aufgehoben und eigentlich kann man es sich so auch vorstellen, wenngleich natürlich eine gewisse Aufklärungspflicht da ist. Aber ganz ehrlich, ich wurde so schnell geimpft, wie ich auch meine Grippeimpfung verabreiche oder verabreicht bekomme. So könnte es laufen.
Eigentlich sind ja auch die Patienten verantwortungsvoll genug, für sich selber beurteilen zu können, ob das funktioniert oder nicht. Und dementsprechend kann man ja auch so eine Willenserklärung auch komplett im Kontext der Hysterie, die derzeit herrscht, einfach mal so hinnehmen und sagen, gut, wir haben es mit erwachsenen, verantwortungsvollen Menschen zu tun, also akzeptieren wir diese Meinung, unabhängig davon, was rundherum in den Medien berichtet wird.
Absolut. Ich habe heute Morgen im Morgenmagazin gesehen, wie in den USA geimpft wird. Da wird das so zack, zack gemacht, wie ich das gerade von meiner eigenen Impfung beschrieben habe.
Jetzt eine Glaubensfrage. Ist es nicht sowieso effektiver, zum Impfen zu den Hausarztpraxen zu gehen? Aus dem einfachen Grund, weil Sie zum einen die entsprechende Erfahrung haben und zum anderen auch die persönliche Erfahrung im Umgang mit den Patienten. Sie können also da eine ganz andere Risikoabwägung machen, als in so einer Impffabrik passiert. Ist es nicht da effektiver, wenn man sowieso sagt, Hausärzte an die Impffront?
Also das ist eine schwierige Frage. Da hat ja der Arzt Stellung zu bezogen, der in dem Film gezeigt wurde, in der Nachrichtensendung letzten Mittwoch, der hat ganz klar gesagt, ja, lass uns Hausärzte das machen. Wir haben das gelernt, wir haben das drauf, das gehört in unsere Hände. Das würde ich nicht ganz so krass formulieren. Ich möchte die Impfzentren loben, ich möchte die Teams loben, die dort arbeiten. Ich höre nur Positives meiner Essener und Mühlheimer Patienten. Ein toller Ablauf, perfekt, wie die da durchgeschleust wurden, jeweils in Mühlheim und Essen mit ihrer Impfung. Da ist die Frage, ob man das mal ebenso in den Essener und Mühlheimer Hausarztpraxen so übernehmen kann. Also ich bin da bereit, habe mich ja auch gemeldet bei der KV als Impfpraxis, bin bereit, alles zu versuchen, was möglich ist hier in der Praxis, aber könnte jetzt nicht sagen, dass man auf die Impfzentren deshalb verzichten kann. Die vielen positiven Meinungen hier meiner Patienten, die aus den Impfzentren kamen, da gibt es sicher solche und solche, aber Sie haben natürlich recht, es gibt auch viele, die Hemmungen haben, eine Hemmschwelle haben, in ein solches Impfzentrum zu fahren. Aber es ist eben schwierig. Also vieles ist am nächsten Tag wieder anders als am Vortag. Beispiel, als ich Mittwochabend praktisch nach Hause fuhr aus der Nachrichtensendung, habe ich dann gehört und am nächsten Morgen auch gelesen, Mühlheimer WAZ, dann war auf einmal die Idee da, die über 70-Jährigen in den Impfzentren und die unter 70-Jährigen mit bestimmten schweren Erkrankungen in den Hausarztpraxen. Also Sie sehen daran, es liegt auch nicht in unseren Händen im Moment. Und das ist meine Kritik meinerseits und vieler Kollegen. Wir fühlen uns so ein bisschen außen vor. Wir haben nicht richtig Mitspracherecht. Alles wird uns so aufgedrückt. Wenn jetzt beispielsweise AstraZeneca wieder freigegeben wird und wir werden plötzlich doch am 29. März beliefert, dann wird uns so von oben aufgedrückt, so jetzt legt mal los. Wir fühlen uns so ein bisschen außen vor oder an einer langen Leine gelassen. Wir sind so nicht richtig mit im Boot bei den Entscheidungen.
Jetzt mal eine ganz andere Frage. Ihre Situation als Vater im Umgang mit der Schulsituation ihrer Söhne. Ich kann mir vorstellen, dass da im Moment auch sehr, sehr große Verunsicherung herrscht, weil heute war ja auch wieder im Gespräch, dass die Schulen wieder ab nächste Woche unter Umständen schließen sollen.
Was mir an dem Podcast mit Ihnen so einen Spaß macht, Herr Bienko, ist, dass Sie immer im richtigen Moment die spannendste Frage stellen. Das ist ein Riesenthema. Gestern gab es an der Schule meiner Söhne eine E-Mail, die ganz kontrovers aufgenommen wurde. Sie können sich das nicht vorstellen. Also Riesenbeschwerden. Und zwar geht es darum, dass die Kinder diese oder nächste Woche getestet werden in den Klassenräumen von den Lehrern. Und da zähle ich jetzt zu denen, die sagen, ist okay, wenn das so von oben bestimmt wird, warum nicht? So, und dann gab es Riesenbeschwerden, dass Mütter gesagt haben, und zwar viele Mütter, auf gar keinen Fall. Wie ist das denn? Mein Kind ist auf einmal positiv im Klassenraum. Die anderen zeigen mit dem Finger auf das Kind. Das Kind wird abgeholt, muss von den Eltern zum PCR-Test gefahren werden. Bitte nicht. Also das sagen eben viele Mütter, bitte so nicht. Wenn, dann durch uns zu Hause Selbsttests. Aber bitte nicht vor allen im Klassenraum. Das heißt auch da, diese Wahnsinnsdiskussion, die jetzt natürlich an den Schulen losgehen und nicht nur bei den Eltern, sondern auch die Lehrer sind ja auch unterschiedlicher Meinung an den Schulen.
Allen Ernstes, ein Impftest als Stigma?
So sehen es die Kritiker. Ich sehe es ein bisschen lockerer. Ich sehe es so, mein Gott, ich kann mir sogar vorstellen, ein Restaurantbesuch mit einem Schnelltest am Eingang. Ich gehe an den Tisch, sitze wieder im Restaurant und habe von mir aus die 5 Euro für den Test auf meiner Rechnung. Bin da natürlich lockerer, aber vielleicht bin ich da auch eine Ausnahme. Also vielleicht sind viele, die das als Stigmatisierung sehen. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht im Klassenraum getestet werden. Ich möchte nicht im Eingang des Restaurants getestet werden. Also eine ganz, ganz schwierige Diskussion.
Abschließende Frage. Die Bundeswehrsoldaten, die aus Auslandsaktionen zurückgekommen sind, wie zum Beispiel Afghanistan, haben danach zum großen Teil vermehrt unter posttraumatischen Belastungssyndrom gelitten. Glauben Sie, dass das posttraumatische Belastungssyndrom zu einem der häufigsten Krankheitsbilder in der Post-Corona-Zeit wird?
Das passt natürlich zu dem, was ich meinen Patienten empfehle. Es gibt die Long-Covid-Sprechstunde im Klinikum Essen zum Beispiel, in der Neurologie. Das fällt mir jetzt gerade ein. Das heißt, die Patienten, die mir, und da habe ich viele, die mir sagen, ich kommen einfach nicht auf die Beine nach meinem Covid-Infekt. Da stimmt was nicht im Körper. Die schicke ich in solche Sprechstunden. Aber trotzdem will ich weiterhin positiv die Sache bewerten oder beantworten. Ich habe einige dorthin geschickt, aber habe keine schweren Nebenwirkungen langfristig meiner Patienten beobachtet und bleibe positiv. Nein, glaube ich nicht auf Ihre Frage, dass da posttraumatisch Schwerwiegendes zurückbleibt. Man weiß natürlich nicht, die Langzeitbeatmeten, die lange beatmet waren oder die vielleicht auch eine Herzbeteiligung hatten, ob da nicht langfristig lungen- oder herzmäßig was ist, lasse ich jetzt mal außen vor. Aber ich würde jetzt mal sagen, der Großteil der Infizierten glaube ich nicht an diese schweren Langzeitschäden.
Ich habe weniger Angst um die physischen Langzeitschäden als mehr so um die psychischen. Ich habe in einer Bekanntschaft das jetzt vor kurzem mitbekommen. Da ist ein kleiner Junge, 8 Jahre, und in dessen Haus wohnt unter anderem dann auch eine Maskenverweigerin. Und als er die am Treppenabsatz sah, drehte er sofort um und rannte in die Wohnung rein. Und als seine Mutter ihn fragte, warum, wenn ich an der vorbeigehe, muss ich sterben. Also das sind so Situationen, wo ich dann gedacht habe, um Gottes Willen, wo haben wir die Kinder bisher hingetrieben?
Deshalb gibt es ja die Long-Covid-Sprechstunde in der Neurologie. Also die wollen sich genau damit beschäftigen, also mehr mit psychischen Langzeitfolgen. Das wird man dann natürlich sehen, was dabei rauskommt.
Herr Dr. Herting, vielen lieben Dank für das Interview und ich freue mich riesig aufs nächste Mal.
Vielen Dank, ich mich auch, und einen schönen Abend, Herr Bienko.
Ich freue mich wieder auf Professor Harald Karutz und auf das nun folgende Gespräch. Herr Professor Karutz, wie geht's Ihnen?
Guten Abend erstmal. Ja, soweit geht's mir gut, aber die ganze Krisensituation ist schon weiterhin sehr schwierig und angespannt. Und ja, also auch im Krisenmanagement ist es weiterhin nicht einfacher geworden.
Die Menschen haben sich auf einen so langen Corona-Verlauf, glaube ich, nicht eingestellt. Zumal sich auch mittlerweile so der Eindruck durchsetzt, dass so eine klare Strategie im Kampf gegen das Coronavirus fehlt. Welche Möglichkeiten bleiben uns jetzt, um uns weiter konstruktiv mit der Pandemie auseinanderzusetzen?
Ja, also erstmal würde ich das auch bestätigen, was Sie sagen. Ich hätte selber, muss ich gestehen, vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir jetzt im März 2021 immer noch in so einer schwierigen Situation sind. Also das ist schon wirklich eine ganz schön lange Krisenzeit. Ja, und was man jetzt empfehlen kann, na gut, das sind die Dinge, die auch vor Monaten schon ihre Berechtigung hatten. Es ist halt weiterhin wichtig, überhaupt irgendetwas zu tun, also aktiv zu bleiben, sich auch so mal selbstwirksam zu erleben, indem man sich kleine Ziele setzt und dann kleine Aufgaben versucht zu erreichen, sich auch belohnt, wenn man irgendwas gut hingekriegt hat und geschafft hat. Ich glaube, es ist total wichtig, einfach gut auf sich selber zu achten, sich auch Auszeiten zu nehmen, um zur Ruhe zu kommen und auch ein Stück weit Achtsamkeit zu trainieren. Dann, glaube ich, hat die Tagesstruktur weiterhin eine ganz wichtige Bedeutung, gerade wenn man jetzt viel zu Hause ist, wirklich zu festen Zeiten aufzustehen, zu frühstücken, Mittag zu essen, Abend zu essen, also einfach feste Zeiträume zu nutzen und sich Zeiten zu setzen. Dann ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, im Kontakt zu bleiben, wirklich das soziale Umfeld zu kontaktieren, sich auszutauschen, sicher auch seinen Unmut zu äußern und seine Gedanken zu teilen. Ich glaube, am Ende ist wichtig, sich die Hoffnung zu bewahren und immer noch klar zu machen, es geht ja durchaus einem guten Ende entgegen und ganz am Ende des Tunnels ist durchaus Licht zu sehen und man darf jetzt eben wirklich nicht den Kopf in den Sand stecken und resignieren. Es geht alles nicht so schnell voran, wie wir uns das wünschen würden. Die Impfungen sind weiter ein unbefriedigendes Thema. Das ist alles keine Frage. Aber ich glaube, man kann schon so ein bisschen was tun, um selber einfach weiter möglichst gut durch die Krise zu kommen.
Fluch und Segen unserer Zeit ist die Informationsflut. Gibt es Parameter, wie ich jetzt Kindern insbesondere bei den ständig wechselnden Ausgangssituationen verlässliche Parameter an die Hand geben kann? Das solltest du tun.
Also Kinder sind wirklich in einer ganz, ganz schwierigen Situation, weil sich für die Kinder der Alltag komplett verändert hat. Dieses ganze Hin und Her, Schulschließungen mit Homeschooling, dann Wechselunterricht, teilweise wieder in die Schulen, Aufgaben, die man zu Hause erledigen muss, Verlust von Treffen mit Freunden, keine sportlichen Betätigungen und. Für Kinder ist das wirklich turbulente, belastende, schwierige Zeit mit ganz vielen Enttäuschungen und Entbehrungen und Verlusterfahrungen. Ich glaube, was die Kinder im Augenblick brauchen. Also eine Kollegin formuliert das immer ganz treffend, was Kinder brauchen, sind Leuchttürme. Und gemeint sind damit im Wesentlichen verlässliche Bezugspersonen, die eben in dieser ganzen Krisenzeit wie so ein Bollwerk einfach dem Sturm standhalten und an denen die Kinder sich orientieren können, dann die Gewissheit haben, okay, also egal wie blöd alles ist, diese Leuchttürme, die stehen da und die geben eben Halt und geben auch Geborgenheit und vermitteln Zuversicht. Das sind idealerweise die Eltern, aber das können auch andere Bezugspersonen sein, an denen Kinder sich einfach festhalten können und wo sie dann Kraft schöpfen und Kraft tanken können. Diese Leuchttürme, die brauchen Kinder jetzt. Und da muss man quasi schauen, wer kann so ein Leuchtturm sein?
Die Metapher mit den Leuchttürmen, die möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Wir haben im Vorgespräch kurz mal darüber gesprochen, dass Sie auf der Wilhelm Kaisen auch mal als Bootsmann gearbeitet haben. Für unsere Hörer, die Wilhelm Kaisen ist eines der Schiffe der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Wenn Sie jetzt mit dem Boot unterwegs waren, waren dann auch die Leuchttürme im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur symbolisch da, sondern praktisch? Hielten die also sowas wie Hoffnung ständig aufrecht?
Ja, das kann man als Metapher wirklich so auch sagen und das ist schon so. Also im Sturm da auf hoher See, wenn es wirklich finster ist und um einen herum tost da das Meer sozusagen, dann fühlt man sich schon irgendwie komisch und einsam und verlassen und dann also irgendwo am Horizont doch hin und wieder was aufblinken zu sehen, jetzt von allem Nautischen mal abgesehen, das hat wirklich auch eine psychologische Wirkung und irgend so ein Leuchtfeuer, das braucht man tatsächlich. Das gibt einem so ein bisschen Halt und Hoffnung, okay, die Richtung stimmt, da kommt das Licht her und da müssen wir hin und diese Leuchtfeuer sind, glaube ich, das, was jetzt jeder tatsächlich braucht. Vielleicht nicht nur Kinder, sondern auch die Erwachsenen genauso.
Wie zünde ich ein solches Leuchtfeuer für die Kinder an?
Ja, also es geht eben darum, dass man erstmal auf sich selber gut achtet und die Dinge anwendet oder umsetzt, die ich ja gerade auch so gesagt hat, dass man also versucht selber einfach den festen Boden unter den Füßen zu bewahren. Und ich sage das mal so, dass man auch als Erwachsener verunsichert ist und sich Sorgen macht, nachdenklich wird. Das ist auch völlig in Ordnung. Das kann man sogar auch mit Kindern teilen und kann das ganz offen auch ansprechen. Wenn man als Erwachsener selber merkt, dass man so sehr verängstigt ist und so verzweifelt ist und die Hoffnung schwindet, dann würde ich sagen, das sollte echt der Zeitpunkt sein, sich Hilfe zu holen. Und die gibt es ja tatsächlich bei den Beratungsstellen beispielsweise, bei dem Corona-Hilfetelefon, das wir geschaltet haben. Und dann müsste es eben darum gehen, die eigene Stabilität wiederzufinden. Und nur wer halt selber halbwegs stabil ist, kann eben auch Kindern dann Stabilität geben.
Sie haben 2010 an der Behandlung der Opfer der Love Parade Parade teilgenommen. Ich erinnere mich noch ziemlich genau. Ich habe das dritte Programm angehabt und habe Herrn Bug und Frau Vogel gesehen und habe deren Verunsicherung gespürt, als plötzlich die Stimmung in der Love Parade kippte. Sie sind später für Ihren Einsatz bei der Love Parade vom Bundespräsidenten auch geehrt worden. War die Situation oder die Arbeit in der Love Parade auch für Sie eine Geschichte, die Sie an Ihre Grenzen geführt hat?
Ich möchte erstmal sagen, um das ein bisschen einzuordnen, diese Auszeichnung vom Bundespräsidenten, das haben damals alle bekommen, die dann im Einsatz gewesen sind. Das war jetzt nichts Besonderes von mir. Da gab es ja mehrere hunderte Einsatzkräfte, die da alle in gleicher Weise oder noch viel mehr an vorderster Front tätig gewesen sind. Also das ist mir wichtig zu sagen. Ich war vor Ort mit Kolleginnen und Kollegen aus der Mühlheimer Notfallseelsorge und das war schon natürlich auch wirklich eine Großschadenslage und mit ganz akuter Betroffenheit, weil es ja eigentlich damals ein Fest sein sollte, also wo vor allem junge Menschen hingefahren sind, um zu feiern. Um Spaß zu haben und um tolle Musik zu hören, zu tanzen und zu lachen. Und dann sind da junge Menschen hingefahren und haben den Tod gefunden und sind mit furchtbaren Dingen konfrontiert worden. Das war schon heftig damals, keine Frage.
Wenn man Ihre Biografie aufmerksam liest, sieht man eine altruistische Lebenseinstellung, die sich wie ein roter Faden durch Ihre Vita zieht. Ist das für Ihre eigene Einstellung in Krisenzeiten wichtig, eine solche altruistische Grundeinstellung zu haben?
Also erstmal, ich möchte das gar nicht so pathetisch überhöhen, altruistisch. Für mich war das ehrlich gesagt immer schon so, dass ich Unglücke, Krisensituationen, Katastrophen irgendwie auch, das soll jetzt nicht komisch klingen, also diese Ereignisse haben mich immer interessiert, weil es außergewöhnliche Situationen gewesen sind. Und mich hat interessiert, wie Menschen in solchen Situationen reagieren und was sich da alles abspielt. Natürlich hat mich dann auch interessiert, wie man so etwas bewältigen kann. Na gut, ich habe mich unterm Strich dann immer dazu entschieden, lieber mitzuhelfen, solche Situationen zu bewältigen, als es irgendwie noch schlimmer zu machen. Aber ob das jetzt die altruistische Grundhaltung gewesen ist. Ich bin ja Pädagoge und ich habe da immer so den Gedanken, dass sowas Pädagogisches, dass man eben aus jeder Situation irgendwie noch was machen kann und dass es immer darum geht, konstruktiv mit Ereignissen umzugehen. Und wenn es noch so widrige und schwierige Krisensituationen sind, dann stellt sich eben auch da die Frage, was kann man Gutes tun?
Merkt man dann eigentlich auch im Umgang mit anderen Menschen grundsätzlich, dass man strahlt? Jetzt nicht, dass jetzt falsch verstanden wird, aber dass man eine positive Grundausstrahlung hat.
Ich weiß nicht, schwer zu sagen. Also ich jetzt auch in der Corona-Situation zum Beispiel, ich habe ganz viele Menschen kennengelernt in Mülheim, die sich ja eben auch wahnsinnig engagieren, ehrenamtlich zum großen Teil, die so viel Gutes tun. Na klar, strahlt dann derjenige was aus. Ja, wenn ich jetzt an die Einkaufshelfer denke oder an die Besuchsdienstakteure von 43-30 Hilf beispielsweise. Na gut, das kann man sicher so sagen. Jeder, der da aktiv ist, der strahlt was Gutes aus. Ja, und das strahlt dann sozusagen auf die Menschen aus, die eben die Hilfe gebraucht haben. Klar, das ist ja auch gut so.
Ich habe im Verlauf der Krise die Erfahrung gemacht, dass wenn man involviert ist, hilft eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeit auch, die Krise zu überstehen?
Ja, ganz bestimmt. Das ist das, was ich vorhin meinte mit diesem Stichwort der Selbstwirksamkeit. Also in irgendeiner Weise aktiv zu sein und selber was zu tun. Das ist immer hilfreich. Und wenn es dann noch sozusagen Beiträge sind, die auch wirklich helfen, eine Krisenlage zu bewältigen, na, umso besser. Deswegen hat mich ja zum Beispiel, das kann ich vielleicht an der Stelle mal ansprechen, wirklich irritiert, dass es von der Bundesregierung so eine Reihe gibt mit diesen Filmchen, wo das ja so als heroische Heldentat dargestellt wird, dass man am besten auf der Couch rumliegen soll, um gar nichts zu tun. Ich finde das problematisch von der Grundaussage, denn in einer Krise eben gar nichts zu tun, ne, das macht nicht besser, sondern es geht darum zu schauen, wie jeder Einzelne irgendetwas tun kann. Also wenn ich die Bundesregierung hätte beraten sollen, was für ein Filmchen können wir drehen, dann hätte ich gesagt, naja, lasst uns mal überlegen, was denn tolle Anregungen sein können, um sich in irgendeiner Weise aktiv einzubringen und gerade nicht sozusagen auf der Couch rumzuliegen. Ja, das ist ja eher so ein Bild von Hilflosigkeit und Ohnmacht und Kontrollverlust. Mein Gedanke wäre eher gewesen, zu zeigen, wie jemand einen Radiopodcast macht, wie andere Menschen Masken nähen, andere Leute einkaufen gehen und andere Leute anrufen, von denen man weiß, dass sie einsam sind und Spenden sammeln. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, also diese Aktivität, glaube ich, das ist tatsächlich was ganz, ganz Wichtiges. Zu schauen, was kann ich tun? Nicht rumsitzen, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sich Gedanken machen, was kann ich tun? Wo kann ich aktiv werden? Wo und wie kann ich mich einbringen?
Also am Ende des Tunnels sehen wir schon das Impflichtleuchten und das heißt für jeden von uns, wir packen jetzt an, wir suchen uns eine Aufgabe, mit der wir die letzten Meter im Tunnel auch noch überbrücken können.
Ja, ganz genau. Wir haben ja in Mülheim dieses Konzept uns überlegt von Corona-Coaches, wo wir zum Beispiel Menschen helfen wollen, in ihrem eigenen Umfeld Hilfen zu vermitteln. Also wenn jemand im eigenen Umfeld mitbekommt, da geht es jemandem nicht gut und die Decke fällt auf den Kopf und nur langsam schwindet die Hoffnung aber doch und die Nerven liegen einfach so blank, dann haben wir uns dieses Konzept ausgedacht von Corona-Coaches, die von uns ganz viele Materialien bekommen mit Hilfehinweisen und konkreten Kontaktmöglichkeiten. Und wir machen so eine Kurzschulung sozusagen, dass jemand also selber lernt, in seinem Umfeld als ein Hilfemultiplikator tätig zu werden. Und auch das wäre dann so ein kleiner Leuchtturm, ja, der also ein bisschen hilfreiche Gedanken weitergeben kann und ausstrahlen kann, wie Sie das vorhin gesagt haben.
In Corona-bedingten Konfliktsituationen nützt es, positive Perspektiven immer wieder in den Vordergrund zu rücken, selbst auf die Gefahr hin belächelt zu werden. Oh Mann, jetzt hör aber auf, das ist aber, jetzt übertreibst du. Das habe ich in letzter Zeit oft gehört. Aber es ist doch wirklich so, dass man versuchen muss, diese positiven Aspekte immer wieder erneut zu betonen.
Ja klar, und dafür, dass man das macht, muss man sich nicht schämen und das ist nichts Unanständiges. Auf der anderen Seite ist natürlich eines wichtig, es gibt ganz viele Menschen, die wirklich so belastet sind und die so angespannt sind schon seit so langer Zeit, dass man natürlich aufpassen muss, dass man sozusagen deren Situation nicht irgendwie verharmlost oder bagatellisiert oder wegwischt. Ja, also wenn es jemandem richtig, richtig schlecht geht und der wirklich leidet aus wirklich guten Gründen, dann kann man natürlich nicht hingehen und oberflächlich sagen, naja, komm, das wird schon wieder, guck mal, da ist ein Leuchtturm. So einfach ist es dann auch nicht. Also insofern muss man natürlich schon die wirklich vorhandenen Sorgen und Nöte von Menschen in einer Krise auch ernst nehmen. Ja, und diesen Optimismus zu versprühen und auszustrahlen, das darf nicht missverstanden werden im Sinne eines oberflächlichen Wegwischens von ernsthaften Sorgen und Ängsten. Also das muss man vielleicht auch noch im Blick haben.
Aber dass man dann sagen kann, okay, ich nehme die Ängste ernst, ich leide ja selber unter dieser Situation und habe damit zu tun, dass ich Freunde im Moment nicht treffen kann, dass ich auch Probleme habe, dass man natürlich auch unter diesen Ängsten leidet, aber dann eben sagt, es wird schon wieder irgendwann soweit sein, dass das wieder funktioniert.
Also das sind so zwei Aspekte. Das eine ist einfach, dass es erstmal darum geht, überhaupt zuzuhören, wenn jemand von seinen Sorgen und Ängsten und seiner Situation berichtet, dass er überhaupt jemanden findet, dem man das mal sagen kann. Ich habe jetzt mehrere solche Gespräche geführt, wo am Ende immer gesagt wurde, ach, wissen Sie, es hat mal richtig gut getan, dass ich einfach mal erzählen konnte. Also das ist ja schon ein Punkt. Und dass man dann natürlich dann irgendwann überlegt, na gut, gibt es denn Aussicht auf Besserung? Kann das noch anders werden? Was kann man tun, um was zu ändern? Dass man wieder aktiv wird zum Beispiel. Da hat man schon zwei Schritte getan, um Menschen zu helfen. Aber das erste ist eben wirklich mal überhaupt hinzuhören, was sind denn das für Sorgen und Nöte, die jemand da hat. Und das muss man wirklich ernst nehmen, dafür muss man sich auch Zeit nehmen.
Wir haben bisher in einem knappen halben Jahr die Mühlheimer durch die Corona-Pandemie begleitet und ich denke, wir werden das auch in Zukunft weiter tun. Ich bin so froh, dass wir dieses Format haben und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, weil ich finde, was wir drei zusammengekriegt haben, ist schon eine ganz, ganz tolle Geschichte gewesen.
Immer gern.
Herr Professor Karotz, vielen lieben Dank für das Interview. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben.
Das wünsche ich auch.
Und hoffe, dass Sie auch bald wieder an den Präsenzveranstaltungen der Medical School in Hamburg teilnehmen können und dann die Pizza vor Ort essen können.
Oh ja, das wäre schön.
Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Danke Ihnen auch.
Okay, tschüss.